Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu können hier an diesem Ort. Schön, wieder da zu sein. Ich hatte die Gelegenheit, die letzten 3 Sonntage Auswärtsdienste tun zu können, Geschwister besuchen können, in anderen Gemeinden zu dienen. Unter anderem habe ich Philipp Plätz und Melanie besucht in Tübingen in ihrem Gemeindegründungsarbeit, durfte dort dienen. Und wir hatten vom Kreuzlichtseminar letztes Wochenende gemeinsam eine Freizeit gehabt. Da bringe ich ganz, ganz viele Grüße mit. An dieser Stelle grüße ich auch ganz viele lieben Geschwister hinter der Kamera in der Ferne. Ich bin froh, dass ich jetzt ein paar Gesichter mehr kenne, die sich da hinter dieser Kamera verbergen. In diesen Diensten durfte ich diese Geschwister kennenlernen. Die sind auf mich zugekommen und gesagt, ja, wir gehören dazu. Es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, wir gehören zu der Online-Gemeinde. Und so haben sie sich nach und nach mir welche vorgestellt. Und ich durfte sie jetzt von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir durften miteinander Zeit haben. Ich konnte vieles, viel nicht, aber ich konnte Zeit mit ihnen verbringen und vieles hören, viele Zeugnisse hören. Das, was es mit ihnen macht, was in ihren Herzen es bewirkt und vor allem, was Jesus Christus durch das Wort auch in ihrem Leben bewirkt. Ich war müde, aber sehr erfüllt, wirklich müde, aber sehr, sehr erfüllt von all den Zeugnissen, die auch danach noch kamen. Und sie haben, fast alle haben mich gebeten, Grüße mitzubringen. Deswegen sage ich das euch. Und ich war überrascht, dass einige von denen, die mich gebeten haben, Grüße mitzubringen, ich heute Morgen schon an der Tür gesehen habe. Irgendwo sitzen sie auch. Es freut mich, dass sie auch sich auf den Weg gemacht haben, heute hier vor Ort Gottesdienst zu erleben. Es ist eine gute Zeit. Gerade für viele, die sonst nicht die Gelegenheit haben, in dieser Gemeinschaft unter dem Wort zu kommen, dass sie dann die Gelegenheit haben, wenigstens 1-2 Tage zusammen zu verbringen. So können sich die Geschwister gegenseitig kennenlernen, ihren Glauben teilen, ohne dafür gleich kämpfen zu müssen. War eine wertvolle und eine besondere Zeit. Und ich freue mich, dass ich diesen Dienst in dieser Weise tun darf. Aber ich freue mich genauso auch wieder zurückzukommen und an diesem Ort, in diese Gemeinde und euch hier von dieser Kanzel am Wort dienen zu dürfen. Da freue ich mich ganz besonders, aber auch, dass heute ich auch mit euch das Herrenmahl essen darf, dass wir gemeinsam dieses Gemeinschaftsmahl nehmen dürfen. Ich habe mich wirklich darüber gefreut und mein lieber Bruder Alfred, Mitältester, nicht Alfred, der sitzt ja hier, der Viktor, der ist gerade zu Hause, der hat es so gut gemeint, der hatte vorgehabt, das Abendmahl einen Sonntag zu verschieben, einige haben das vielleicht als Nachricht gelesen und er hat es nur gut gemeint, weil er wollte mich nicht in den Zeitdruckstress bringen. Das ist der einzige Grund, warum er es vorhatte zu verschieben. Er hat an mich gedacht, damit ich da nicht so wieder rumhetze und ich habe ihm aber gebeten, das nicht zu tun. Lieber Zeitdruck und ich habe Gemeinschaft mit euch, lieber Zeitdruck und ich kann mit euch das Abendmahl nehmen. Sonst bin ich unterwegs und nehme mit anderen Geschwistern das Abendmahl. Ich möchte gerne, ist ein bisschen egoistisch, oder? Aber ich wollte einfach auch mit euch das Abendmahl nehmen. Und zu anderem glaube ich, dass auch der heutige Predigttext uns gut für dieses Abendmahl vorbereiten wird. Und ich werde natürlich nicht den ganzen Text predigen, aber ich denke, dass das, was wir gleich lesen, uns eine gute Vorbereitung sein wird, damit wir das Herrenmahl, das Abendmahl gemeinsam essen können. Ich möchte den Predigttext lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, und zwar die Verse 3 bis 11. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 11. Ich würde gerne diesen Text lesen, das sind nicht so viele Verse. Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Dann werde ich um den guten Segen Jesu noch bitten und dann wollen wir uns diesem Text zuwidmen. Und hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in ihm ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot gebe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist, in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich möchte beten. Jesus Christus, das ist dein Wort und wir wollen uns unter dieses Wort stellen. Wir wollen auf dich hören, was du uns durch dieses Wort und durch deinen Geist uns zu sagen hast. Herr, lehre du uns, du bist unser Lehrer, du bist unser Rabbi, es gibt keinen anderen. Und weil ich wirklich daran glaube und weiß, weil es eben das Zeugnis der Schrift ist, dass du die Deinen unterweist, du sorgst und versorgst dein Leib, du sorgst und versorgst deine Gemeinde, du sorgst und versorgst jedes einzelne deiner Kinder und gibst ihm die nötige Speise, die er braucht, damit er wächst und mehr in dein Bild verwandelt wird. Und so bin ich davon fest überzeugt, dass du auch heute durch dein Wort zu uns redest, Herr, nicht durch mich, aber durch dein Wort und durch deinen guten Heiligen Geist. So bitte ich dich, Herr, dass in aller Schwachheit und in aller Unzulänglichkeit, dass du es gebrauchst, Herr, und dass du durch Vollmacht schenkst und durch deinen Geist in den Herzen deine Kinder es bestätigst und groß machst. Herr, rede du, bereite uns vor, auch auf das Bekenntnis, das wir gleich gemeinsam ablegen wollen, Herr, von das herrliche Bekenntnis des Evangeliums, dass wir es glauben, dass wir es lieben. Jesus Christus, in deinem wunderbaren und gnädigen und barmherzigen Namen will ich es bitten. Amen. Vor einiger Zeit haben wir den ersten Test gemacht, einen von 10 Tests, die wir in dem ersten Johannesbrief finden. Alle Tests haben das Anliegen, uns in diese herrliche Gewissheit unserer Rettung, der Teilhabe am ewigen Leben zu führen, somit und uns jetzt schon eine schöne, eine herrliche, eine vollkommene Freude zu schenken. Nicht erst dann, wenn wir beim Herrn ankommen und merken, wir waren immer seins und sind sein, obwohl wir da gezweifelt, vielleicht auch gesündigt und gefallen sind, sondern dass wir jetzt schon auf dieser Erde die Anteil haben an dieser völligen, an dieser herrlichen Freude, an dieser Gewissheit unserer Rettung. Wir haben den ersten Test gemacht, das ist schon etwas länger her, so das erste Kapitel haben wir damit abgeschlossen. Heute möchte ich mit euch weitergehen und heute mit euch einen zweiten Test machen. Auch da nicht komplett, aber zumindest etwas aus diesem Test mit euch anschauen. Beim ersten Test, und also eine kurze Erinnerung, um wieder euch gedanklich abzuholen, ihr habt vieles zwischendurch gehört, ich habe es mitgehört, ihr habt über vieles nachgedacht und deswegen nach der längeren Pause, lasst mich wirklich nur ganz kurz euch gedanklich abholen. Beim ersten Test ging es darum, oder dieser erste Test war ein Sündentest. Und da ging es darum, dass es getestet wird, ob wir wirklich eine Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit und Verdorbenheit haben. Das ist der erste Test gewesen, das ist ein Sündentest. Denn wer behauptet, mit Gott Gemeinschaft zu haben, wer behauptet, im Licht Gottes zu wandeln und im Licht Gottes zu stehen und seine eigene Sündhaftigkeit und seine eigene Verdorbenheit nicht erkennt, der wandelt nicht vor Gott und der wandelt nicht mit Gott. So, der erste Test offenbart und zeigt die rechte Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Und somit ist jeder, der in diesem Licht steht und seine Sündhaftigkeit und Verdorbenheit erkennt, erkennt er auch, dass er einen Erlöser braucht. Er erkennt, dass er einen Beistand braucht. Und das ist der erste Test. Haben wir diese grundlegende Erkenntnis? Der zweite Test ist ein Gehorsamstest. Und vielleicht habt ihr schon beim Lesen gemerkt und die Schriftlesung habe ich mich sehr darüber gefreut, hat uns da ebenfalls sehr gut mit hineingenommen in diesen Abschnitt und in das heutige Thema. Der zweite Test ist ein Gehorsamtest und er fragt ab, ob wir ein richtiges und ein wahres, ein echtes Sohneserkenntnis haben. Erkennen wir wirklich, wer Jesus Christus ist? Erkennen wir wirklich den Sohn Gottes? Beim ersten Test ging es darum, erkennen wir wirklich, wer wir sind im Licht Gottes? Wer sind wir? Sünder. Beim zweiten Test geht es, erkennen wir wirklich Jesus Christus, den Sohn Gottes, dass er wirklich unser Beistand, unser Erlöser ist. Haben wir eine wahrhaftige, eine echte Sohneserkenntnis, die Erkenntnis von Jesus Christus. Wer behauptet, Jesus Christus zu kennen, also in der Weise Jesus zu kennen, wie die Bibel kennen und erkennen definiert. Und da habe ich als Vorbereitung euch schon darüber etwas gesagt, was die Bibel als Erkennen definiert. Das heißt, eins sein, verbunden sein, das heißt letztendlich lieben. So, dass, wenn die Bibel also von Erkennen spricht, dann redet sie, dass wir in Liebe eins sind. Also wenn jemand behauptet und sagt, ich kenne Jesus, ich bin eins mit ihm, ich bin mit ihm verbunden, aber hält seine Gebote nicht, lebt nicht, hat nicht die wahre Erkenntnis und lebt eben nicht in der Wahrheit. Andersrum formuliert, jeder, der behauptet, wirklich Jesus zu kennen, bei dem wird das durch den Gehorsam sichtbar werden, dass er wirklich Jesus kennt. Ich fasse es nochmal oder bringe das nochmal, versuche das kompakt nochmal zusammenzufassen. Beim ersten Test geht es darum, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Das ist Selbsterkenntnis. Es geht darum, weiß ich, erkenne ich mich wirklich, wie ich bin. Beim zweiten Test geht es darum, erkenne ich, weiß ich wirklich, wer Jesus ist. So der zweite Test resultiert oder von der Reihenfolge. Zuerst erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, erkennen wir unser Verlorensein und dann als zweiter Schritt müssen wir Jesus Christus erkennen, wer er wirklich ist. Und wir können natürlich viel behaupten, wir kennen ihn. Und das kann überprüft und geprüft werden. Kenne ich Jesus wirklich? Vielleicht fragst du dich, was hat es aber mit dem Abendmahl zu tun? Und warum habe ich gesagt, dass ich denke, dass dieser Text uns gut vorbereiten wird für das Abendmahl? Das Abendmahl hat mehrere Funktionen. Jesus Christus hat uns das Abendmahl gegeben. Er hat es eingesetzt und sowohl den Aposteln und dann jeder, der danach kam, den Auftrag gegeben, dass wir das feiern, so oft wir es tun. Und das Abendmahl hat viele Funktionen. Eine der Funktionen, ich bin mir sicher, ihr wisst das, so oft ihr das tut, zu meinem Gedächtnis, ja. Das heißt, es ist ein Erinnerungsmahl. Wir wissen das, dass wir wollen es nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen immer und immer wieder daran erinnern. Wie oft sollen wir das tun? So oft, bis er wieder kommt. Das heißt, es ist ein Erwartungsmahl. Das heißt, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns nicht nur an das Erlösungswerk Jesu Christi, sondern wir tun das im Glauben, im Vertrauen. Wir machen so lange, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, jeder in dieser Erwartung der Wiederkunft Jesu feiert dieses Mal. Das auch als ein Erwartungsmahl. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt und den kennen wir auch. Denn wenn wir das Abendmahl gemeinsam tun, sagt die Schrift, verkündigen wir den Tod des Herrn, eben bis er wiederkommt. Das heißt, es ist auch ein Verkündigungsmahl. Es ist ein Zeugnis. Ich liebe das und ich sage das immer wieder, wenn ich die Gelegenheit das Abendmahl habe zu leiten, dann sage ich, dass die Gemeinde die Gelegenheit hat, mitzupredigen, Zeugnis abzulegen. Jeder, der an dem Abendmahl teilnimmt und vom Brot isst und von dem Kelch trinkt, der bezeugt das, dass das, was wir da glauben, was das dahinter steckt, eine Bedeutung, es ist ein Zeugnis. Jeder Einzelne legt ein Zeugnis ab und zwar voreinander. Wir legen das Zeugnis vor Gott ab, vor der himmlischen Welt und natürlich auch von der unsichtbaren Welt, dass wir sagen, wir glauben das. Es ist ein Zeugnis. Also das Abendmahl hat verschiedene Aspekte. Wir erinnern uns, wir bezeugen es, wir erwarten es, aber das Abendmahl hat auch noch einen Aspekt und der ist sehr, sehr wichtig. Und dazu möchte ich euch ganz kurz bitten, mit mir 1. Korinther aufzuschlagen. Denn das alles, was ich euch gesagt habe, ich bin mir sicher, es ist euch bekannt. Finden wir in 1. Korinther 11 bei den Einsetzungsworten des Apostel Paulus. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber gepredigt und viel darüber geredet. Und in den Gemeinden, in denen ich unterwegs war, habe ich diesen Text ausgelegt. Ich möchte aber euch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar Kapitel 11, lass mich ab Vers 28 lesen. Da heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das heißt, oder das Abendmahl hat noch einen Aspekt, und über den müssen wir uns wirklich gut Gedanken machen, und das machen wir heute. Das Abendmahl ist auch ein Prüfmahl. Also wir erinnern uns nicht nur, wir bezeugen es nicht nur, wir erwarten nicht nur, wir prüfen uns. Und da heißt, jeder prüfe sich selbst, nicht und der Pastor oder der Älteste oder der Nachbar oder dein Mann oder deine Frau, jeder prüfe sich selbst. Und das ist etwas, was in diesem Abendmahl geschehen muss. Das Abendmahl bringt uns dahin, dass wir unseren Glauben hinterfragen. dass wir unser Verhalten hinterfragen. Und so verwendet übrigens Paulus die Einsetzungswort in diesem Kontext. Wir erinnern uns, die Gemeinde war in einer großen Spaltung. Es gab Parteiungen. Und die einen waren für den einen, für Paulus, die anderen waren für Petrus, die anderen waren für Apollos. Es hat alles seine Gründe gehabt, warum die einen gegen den anderen ausgespielt haben. Und Paulus argumentiert und sagt, Leute, hört auf, Menschen zu erheben, hört auf, Parteiungen zu entwickeln, sondern wir sind alle Diener Jesu. Und wenn er zum Abendmahl kommt, spricht er wieder über Spaltungen, er spricht wieder über Parteiungen. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass man einzelne Persönlichkeiten erhebt oder erniedrigt, sondern da geht es darum, dass es ein Unterschied war zwischen Arm und Reich. Und zwar darum, dass in der Gemeinde in Korinth viele Schwache und Kranke waren und die Reichen haben sich um sie nicht gekümmert. Und wenn sie dann kamen, das Abendmahl zu essen, und das war dann mehr wie nur das, was wir heute tun, ich stock jedes Mal, wenn ich sage Abendmahl, und wir machen es morgens, gell? Deswegen sage ich gern das Herrenmahl, das passt irgendwie besser. Ja? Aber wir verstehen, wenn wir das Abendmahl sagen, das ist das Herrenmahl. Wenn sie zusammenkamen, dann taten sie das in einer Weise, dass sie gerne zusammen gegessen haben. Also haben sie zuerst miteinander gegessen, jeder brachte, was er hatte. Und danach, am Ende, hat man dann als Zeugnis, als Bekenntnis, als Erinnerung und als Prüfung das Brot gebrochen und den Kelch gesegnet und so daran gedacht oder das getan, was Jesus gesagt hatte. Nur das Problem war, die Korinther, und Paulus sagt, es ist unmöglich für sie gewesen, sie waren unwürdig, das Abendmahl zu essen oder das Herrenmahl zu essen. Warum? Weil sie im Gegensatz zu dem, was sie durch das Abendmahl bezeugt haben, komplett anders gehandelt haben. Sie haben durch das Abendmahl ein Bekenntnis abgelegt, nämlich des Evangeliums, des Glaubens an Jesus Christus. Als Jesus das Herrenmahl einsetzte, sagte, das ist mein Leib. Und er sprach von seinem sündlosen Leben. Und sagt, das brauchst du. Du brauchst mein sündloses Leben. Brauchen wir das sündlose Leben, Jesu? Jawohl. Dann sagt er, das schenke ich dir. Ess und trink als eine Bedeutung, als Bild, nimm es auf, das gebe ich dir. Das heißt, jeder im Raum, der weiß, ich habe kein sündloses Leben. Jeder im Raum, der sagt, ich weiß um meine Sünden, aber ich brauche ein gerechtes, sündloses Leben vor Gott, der bezeugt beim Abendmahl, indem er das Brot nimmt und sagt, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dein Leben. Und aber der Sündelohn ist der Tod. Also sagt Jesus, das ist mein Tod für dich, ich sterbe deinen Tod, ich nehme den Zorn Gottes, den Zorn des Kelch, nehme ich auf dich. Jeder also, der weiß, dass er einen Beistand braucht, jeder, der weiß, dass er einen Erlöser braucht und dass er eigentlich sterben sollte. Und Jesus sagt, guck mal, ich sterbe für dich. Jeder, der das glaubt, nimmt den Kelch und sagt, Jesus, ich brauche das. Wir verstehen das? Jetzt ist wichtig, jetzt sagen wir brauchen Erlösung, wir brauchen das Leben Jesu. Und dann sagt Jesus, habt ihr mich? Und er bietet es den Seinen an. Und er bietet es dem Petrus und dem Johannes und Jakobus und allen. Und alle nehmen das in dieser Gemeinschaft. Deswegen heißt es auch Gemeinschaftsmahl. Jeder Einzelne von uns hat Anteil an dieser Erlösung. Jeder Einzelne. Und wenn du und ich sagst, ich brauche das unbedingt, Jesus, ich brauche das, und es bezeugst und nimmst, aber gegenüber deinem Bruder und deiner Schwester nicht bereit bist, seine Sünde genauso zu sehen, wie Jesus sie sieht. Seine Sünde nicht zu vergeben, obwohl Jesus sie vergeben hat. Dann entspricht das nicht dem richtigen Wandel. Ihr versteht, was ich meine? Das ist so wichtig. Wir können nicht sagen, oh Jesus, ich danke, dass du mir vergeben hast. Aber ich kann nicht dann sagen, aber meinem Bruder vergebe ich nicht. Meine Schwester vergebe ich nicht. Das war zu fies, das war zu böse, das war zu schmerzvoll, das kann ich nicht vergeben. Ich kann nicht das Blut und das Erlösungswerk Jesu Christi für mich in Anspruch nehmen, aber meinen Bruder hassen. Das geht nicht. Ich lebe nicht der Wahrheit entsprechend. Ich bezeuge etwas, dass das Erlösungswerk Jesu gegeben ist, ich nehme es für mich in Anspruch, aber gestehe es meinem Bruder und meiner Schwester nicht zu. Liebe Geschwister, das war für mich eine der wichtigen Erkenntnisse. Wie gehe ich mit Verletzungen um, die ich erlebe? Wenn ich weiß und dieses Zeugnis habe, zum Beispiel, dass mein Bruder und meine Schwester, die mir Böses getan haben, aber eigentlich Jesus kennen und ihn lieben. Es gibt sowas. Könnt ihr euch vorstellen, dass es sowas gibt? Tatsächlich. So, und in mir ist eine Bitterkeit, eine Verletzung. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Ich könnte pochen, sagen, ich vergebe dir erst dann und ich werde dir erst dann begegnen und dich erst dann lieben, wenn du dich bei mir entschuldigst und die Sünde ausgeräumt ist, wenn das alles geklärt ist, Gerechtigkeit wiederhergestellt. Das könnten wir so machen. Nur würde ich ewig warten darauf, wahrscheinlich. Und da könnten wir uns nie begegnen, nie in die Augen schauen. Aber das Geheimnis liegt darin, dass ich, wenn ich diesen Bruder und diese Schwester sehe und weiß, sie sind ein Kind Gottes, dann sage ich, für diese Sünde ist Jesus schon gestorben. Das Blut und die Rechtfertigung Jesu gilt ihm genauso wie mir. Und wenn diese Sünde vergeben ist, die er an mir getan hat, wie kann ich mich hinstellen und sagen, da muss Gerechtigkeit her? Wenn ich das Abendmahl feiere und das die Erlösung in Anspruch nehme und ich bitte euch, nehmt das in Anspruch, dann darf ich das nicht für mich in Anspruch nehmen und dem anderen es verwehren. Wisst ihr, was Jesus sagt? Matthäus 18, ich erzähle euch ein Gleichnis von einem ungerechten Verwalter. Ihm wurde von dem Herrn so viel vergeben, Millionenbetrag. Und dann kommt einer seiner Knechte, die ihm etwas schulden, und er sagt, zahl mir alles zurück. Ihr kennt dieses Gleichnis? Jesus sagt, was mit ihm passiert. Er sagt, wenn dir so alles vergeben ist, wieso bist du nicht bereit, dem Nächsten etwas zu vergeben? Das Abendmahl prüft, ob wir wirklich den neuen Bund verstanden haben. Das Abendmahl prüft, ob wir wirklich das Erlösungswerk Jesu Christi verstanden haben. Ob wir das für uns in Anspruch nehmen und nicht nur für uns, sondern für den ganzen Leib Christi. Denn das ist es. Und wenn Paulus dann sagt, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse und trinke, oder Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Was ist sein Leib? Das ist die Gemeinde. Was ist sein Blut? Das ist die Erlösung. Wer dieses Zeugnis ablegt, aber nicht entsprechend dem Zeugnis lebt, der macht sich schuldig. Und in Korinth war das so. Sie haben dann jedes Mal, wenn sie miteinander gegessen haben, bezeugt den neuen Bund und bezeugt den Inhalt des neuen Bundes und gesagt, wir sind unter diesem neuen Bund, aber haben sich alles andere verhalten als entsprechend diesem neuen Bund. Die haben aufeinander nicht Acht gegeben, die haben nicht füreinander gesorgt, die haben einander gehasst und die haben sich so nicht umeinander gekümmert, dass nicht wenige unter ihnen gestorben sind. Die waren schwach, die waren krank und ein guter Teil sind entschlafen. Nicht, weil sie gesündigt haben oder falsches Abendmahl nahmen, weil die Reichen die Armen verhungern ließen. Weil die Armen und die Schwachen sind gestorben. Und sie sagten, wir sind eins. Versteht ihr, da ist eine Diskrepanz zwischen dem Bekenntnis und zwischen dem Handeln. Und das Abendmahl erinnert uns in einer kompakten Art und Weise, was ist das Evangelium? Und sagt, prüf dich. Ich bin froh, dass wir einmal im Monat das haben. Es wäre auch gut, jede Woche das zu tun. Aber es ist notwendig, es ist notwendig. Und ich möchte euch bitten, ich nehme dem Alfred die ganze Einleitung vorweg, aber es ist okay, dann musst du nur beten, segnen, austeilen. Ich möchte euch zeigen, dass gleich, was das mit unserem Text und was mit dem Testen, weil genau darum geht's. Der zweite Test testet, ob wir wirklich verstanden haben. Bekennen wir etwas, bezeugen wir etwas, was wir wirklich glauben und leben oder andersrum? Wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas bezeugen, dann muss dahinter ein Leben dahinter sein, sonst ist es eine Lüge. Wir können Sonntag einmal im Monat das Zeugnis ablegen und dann einen ganzen Monat lang die Brüder und die Schwestern hassen. Was bringt dieses Zeugnis? Das ist eine Lüge, das ist eine absolute Lüge. So, es testet und ich möchte diesen Aspekt heute besonders betonen und die Gelegenheit geben, dass wir uns prüfen, wenn wir den Text gleich lesen, dass wir uns prüfen. Kennen wir Jesus wirklich, wer er ist? Verstehen wir sein Erlösungswerk? Begreifen wir die Konsequenz des neuen Bundes? Was hat er vollbracht? Was ist dieser neue Bund? Wenn wir das sagen, ist es etwas, was in unserem Leben sichtbar ist, ja oder nein? Das Abendmahl ist eine Gelegenheit dazu. Prüft und lasst durch den Geist eure Herzen prüfen. Wenn ihr das Anliegen habt, vorm Abendmahl zu einem Bruder oder Schwester zu gehen und das zu klären, dann tut es. Ich weiß, ich habe schon gesagt, wir hätten dann eine kleine Völkerwanderung hier. Wenn es notwendig ist, dann haben wir sie. Wenn ihr nicht so viel Unruhe stiften wollt, dann macht es sofort danach. Aber wenn ihr in Christus seid und das, was wir gleich hören werden, sagt, das glaube ich, dann bitte ich euch, nehmt das Brot und trinkt von dem Kelch. Lasst es nicht vorübergehen. Und wenn da etwas ist, was entsprechend eurem Zeugnis nicht wahr ist, klärt das. Und zwar nicht erst in einem Monat, oh stimmt, da war ja was, sofort. Wenn es notwendig ist, schreibt eine WhatsApp. Klärt das. Geht mit mir jetzt ins Johannesevangelium. Naja, Entschuldigung, in Johannesbrief, in den ersten Johannesbrief. Und ich möchte zeigen, warum das, was ich gerade über das Abendmahl gesagt habe, was das jetzt mit dem zu tun hat, mit unserem zweiten Test, den wir jetzt gemeinsam machen. In diesem zweiten Test, ich lese noch Vers 3, heißt es, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das ist die Überschrift. Das wird getestet. Haben wir wirklich Jesus Christus erkannt? Wenn hier heißt, hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Von wem ist hier die Rede? Es ist die Rede von demjenigen, von dem in Kapitel 2, Vers 1 und 2 die Rede ist, nämlich unseren Beistand und unseren Erlöser. Vorher sagt Johannes, wir sind Sünder. Wir bekennen vor ihm, wir gestehen Jesus, ja, ich bin ein Sünder. Und wir sagen nicht, wir haben nicht gesündigt. Das wäre eine Lüge. Wir lügen nicht, wir bekennen das. Und wir erkennen und bekennen, wir brauchen einen Beistand und Erlöser. Jetzt sagt Johannes, woher weiß ich dann, wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich diesen Beistand kenne? Woher kann ich wirklich sicher sein, also Heilsgewissheit haben, dass ich Jesus Christus, mein Erlöser, wirklich kenne? Um ihn geht es. Wie kann ich erkennen, also wie kann ich zur Gewissheit gelangen, wie kann ich zum Verständnis gelangen, irgendwas ist mein Auge, wie kann ich das sicher sein und wirklich erkennen, dass ich wirklich Jesus kenne, in Liebe, in dem eins bin und die Schrift sagt, wenn wir seine Gebote halten. So, es gibt eine Prüfung und das ist ein Test. Wer wirklich Jesus kennt, der hält seine Gebote. Oh, ich weiß, was in euren Köpfen vorgeht, es ging in meinem Kopf genauso. Da geht einiges und man muss über einiges nachdenken und einiges prüfen. Wie auch beim ersten Test gibt es drei Fragen oder drei Themen, anhand das abgefragt wird, anhand dessen geprüft wird. Und zwar das Thema ist folgendes. Der zweite Test testet dreimal, ob unser Bekenntnis und unser Glaube oder unser Handeln übereinstimmen. Darum heißt, schaut mal in Vers 4, wer sagt, das ist Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Also, wer ein Bekenntnis ablegt, und wir werden heute ein Bekenntnis ablegen, das ist das Abendmahl, das ist ein Zeugnis, ich lege ein Bekenntnis ab. Wer sagt, ich kenne Jesus, wer sagt, ich glaube an Jesus, wer sagt, ich glaube an den Sohn Gottes, wer dieses Bekenntnis ablegt, in welcher Form auch immer, mündlich, im Abendmahl, im Zeugnis, in der Predigt, wo auch immer, wer das bekennt, aber lebt nicht nach seinem Wort, lebt nicht in seinem Willen, lebt nicht nach seinen Geboten, lebt nicht in dem, was Jesus gesagt hat. Nur nebenbei, wir haben heute etwas gelesen von dem, was Jesus gesagt hat. Liebt die Feinde. Und ich wiederhole jetzt nicht komplett. Er hat einiges dazu was gesagt. Wer behauptet, Jesus zu kennen, ihn zu lieben, wer dieses Zeugnis ablegt, aber es in seinem Leben überhaupt nicht sichtbar, keine Frucht, sagt die Schrift, er ist ein Lügner. Hart, aber wahr. Er ist ein Lügner. So, das Erste, wer sagt, schaut mal in Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wiederum, zuerst kommt ein Bekenntnis. Wer sagt? Wer sagt, ich bleibe in ihm? Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Ich lebe mit ihm. Nicht nur ich glaube an ihn, das ist jetzt die nächste Stufe. Ich bleibe in ihm. Ich bin eins mit ihm. Und ich lebe jeden Tag mit ihm, sagt die Schrift. Bei dem wird sich das in seinem Wandeln, das heißt in seinem Leben, widerspiegeln. So das Bekenntnis und dann wird sich das im Leben zeigen. Und das Dritte, schaut mal, Vers 7. Nicht Vers 7, Entschuldigung, Vers 9. Schaut mal Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Das ist die dritte Frage. Das dritte Bekenntnis. Wer sagt, er lebt in der Gegenwart Gottes, er lebt in der Einsicht, lebt in dem Licht, dass er weiß, wer er ist und wer Gott ist. Das heißt, er ist seiner Sünde bewusst. Das haben wir gelernt, oder? Im Licht leben. Nicht perfekt. Im Licht leben bedeutet, ich weiß, ich bin ein Sünder. Und wer das weiß und in diesem Bewusstsein als Sünder lebt und dann seinen Bruder anschaut und ihn für seine Sünde hasst, ihn nicht duldet, sagt die Schrift, der hat ihn nicht erkannt. Er lebt selbst in der Finsternis. So dreimal, drei Tests, also der zweite Test hat wiederum drei Abfragen, an denen man prüfen kann, an denen man sich prüfen soll. Kennt nicht Jesus Christus wirklich? Habe ich wirklich sein Erlösungswerk verstanden? Bin ich wirklich, habe ich Anteil an diesem neuen Bund? Und dann lebe ich unter diesem neuen Bund? Ja oder nein? Ich möchte an dieser Stelle etwas vorwegschicken, damit wir gleich gedanklich hier das Richtige prüfen. Liebe Geschwister, sehr wichtig. Um was geht es bei diesem Test nicht? Bei diesem Test geht es nicht darum, dass wir gelehrt bekommen oder gesagt bekommen, durch das Halten der Gebote, durch das Halten der Gebote Jesu, werden wir dann ihn lieben. Also, oder andersrum ausgedrückt, wer die Gebote hält, wird dann mehr und mehr Jesus Christus erkennen. Und dann natürlich gerettet werden. Das ist nicht, was uns dieser Test zeigt. Der Test sagt nicht, was müssen wir tun, um Jesus zu kennen. Nein, der Test ist ein anderer. Der Test sagt, wer Jesus Christus wirklich kennt, der wird Frucht in seinem Leben haben. Der Test sagt nicht, wie ist der Weg zu Jesus Christus. Das ist nicht der Weg. Es ist nicht, halte seine Gebote und dann wirst du gerettet werden. Halte seine Gebote, dann wirst du eins mit Christus. Halte seine Gebote und Christus wird eins mit dir. Das ist nicht der Test. Der Test sagt, wenn du behauptest, du bist eins mit Christus und Christus wohnt in dir, weißt du was? Dann wird Frucht in deinem Leben da sein. Dann wird Gehorsam in deinem Leben da sein. Niemand kann sagen, ich bin mit Jesus eins und dann gibt es keine Frucht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wo eine Quelle es gibt, gibt es auch einen Fluss. Niemand kann sagen, ich bin eins mit Christus, ich bin eins mit seinem Leben. Und sein Leben ist in mir, oder? Aber in unserem Leben gibt es kein lebendiges Wasser. Denn mein Herr hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift es sagt, so werden aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn er das gesagt hat. Dann ist es so. Ich will den Umkehrschluss machen. Wenn aber in einem Leben keine Ströme lebendiges Wassers fließen, woran liegt's? Es fehlt an der Quelle. Die Quelle fehlt. Das Wasser kann aus sich heraus nicht fließen. Den Fluss gibt's aus sich heraus nicht. Der Fluss sagt nicht, okay, ich muss zu der Quelle. Funktioniert nicht. Den Fluss gibt es, weil es die Quelle gibt. Und das ist, was dieser Test macht. Er sagt, also wenn wir behaupten, wir kennen Jesus wirklich, ich will andersrum sagen, wer Jesus wirklich kennt, bei dem wird das sichtbar sein in Gehorsam gegenüber seinem Wort. Er wird Jesus nachfolgen. Er wird sein Jünger sein und wird das tun, was Jesus tut. Es ist ein Erkennungszeichen, das ist eine Prüfung. Das testet dieser Test. Also sind wir wirklich eins mit ihm? Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied machen. Sonst wird es schief beim Verstehen und Auslegen. Und dann sind wir so schnell, wie vieles tun, hier bei Geboten und bei Werken und bei unserer eigenen Werksgerechtigkeit. Dass wir denken, oh, ich muss ja die Gebote halten. Und dann wird es ganz schief, wenn wir glauben, wir müssen die 10 Gebote oder das Gesetz hier an dieser Stelle halten. Dann wird es mal ganz schief. Ich möchte euch etwas deutlich machen. Die Werke, die wir tun, bestätigen die Echtheit. Die Werke, die wir tun, schaffen nicht in uns die Echtheit. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir den Unterschied kennen. Es gibt eine herrliche Begebenheit von unserem und meinem herrlichen Herrn Jesus Christus. Ich liebe diese Geschichte. Also nicht eine Geschichte, es ist wirklich so passiert. Ich bin mir sicher, ihr kennt das. Als Jesus diesen Lahmgeborenen heilt, der von den vier Freunden durch das Dach heruntergelassen wurde. Ihr kennt das, oder? Wir haben auch darüber, ich habe darüber gepredigt, aber ihr habt das bestimmt auch so schon alle gut gekannt. Es ist eine herrliche Begebenheit, warum diese vier Freunde bringen diesen Gelähmten und haben ein Anliegen. Jesus soll ihn doch heilen. Und er wird runtergelassen mit allem Trubel drum und dran. Und dann, was sie hören, die sind überrascht. Das ist nicht das, was sie erwartet haben, oder? Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die sind schockiert. Und Jesus, die erwarten Heilung und er sagt, Sünden vergeben. Warum hat Jesus das getan? Nun, zu einem, weil Sünden vergeben wichtiger ist als Heilung. Es ist. Was bringt es, geheilt zu sein, aber verloren zu gehen? Jesus gibt ihm mehr, als was sie erbeten haben, oder? Und sie sind enttäuscht. So, sie sind enttäuscht, nicht nur enttäuscht, sie sind voll, die sind entsetzt, weil da sitzen Schriftgelehrte und Pharisäer und sie hören Jesus sagen, deine Sünden sind vergeben. Und sie denken, das ist aber anmaßend, er macht sich gerade zu Gott und sie hassen ihn dafür. Warum? Weil nur einer Sünden vergeben kann, es ist offensichtlich. Es ist Gott selbst. Das heißt, ihnen ist klar, als Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dass er sich automatisch zu Gott erklärt. Und das geht bei ihnen gar nicht. Und dann kommt es, worauf ich jetzt hinaus möchte, sagt Jesus zu ihnen. Übrigens, wenn ihr es nachlesen wollt, Markus Kapitel 2, ab Vers 1 und folgende. Und dann sagt Jesus, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh? Liebe Geschwister, was ist leichter zu sagen, hier geht es um ein Bekenntnis, ich sage etwas. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Was würdet ihr sagen, was ist leichter? Es ist eigentlich leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Warum ist es leichter? Weil man es nicht überprüfen kann. Aber rein theoretisch, was wäre für dich leichter? Oder andersrum, was ist eigentlich wirklich schwer? Was ist schwieriger, Sünden zu vergeben oder einen Lahmen gesund machen? Eigentlich ist es schwerer, Sünden zu vergeben. Wer kann? Das ist keiner nur Gott. Das ist viel schwieriger. Aber überprüfbar ist es nicht. Also sagt Jesus, was ist leichter? Und für die natürlich zu sagen, die Sünden zu vergeben. Das ist leichter zu sagen. Und es ist ja klar, wer kann es wirklich nachprüfen? Sagt er, damit ihr seht, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich zu dir, steh auf und geh. Warum macht das Jesus? Er sagt, ich mache das, was überprüfbar ist. Nämlich, ob ich die Macht habe, Sünden zu vergeben. Ich sage gleich etwas und dann wird es passieren. Ihr werdet an meinen Taten sehen, dass ich, was ich sage, wahr ist. Dass ich Sünden vergeben kann, könnt ihr nicht überprüfen, gell? Könnt ihr nicht sehen. Aber ihr könnt gleich an meinen Taten überprüfen, ob meine Worte wahr sind. Also sage ich, steh auf und geh. Jesus hat den Lahmen nicht geheilt, weil er wie lange lahm war. Er hat ihn aus einem Grund geheilt, um ihnen zu beweisen, dass was er sagt, wahr ist, echt ist. Die Taten sind immer eine Bestätigung von dem, was man sagt. Darf ich euch bitten, mit mir das Johannesevangelium kurz aufzuschlagen, Kapitel 14. Johannesevangelium, Kapitel 14. Wir sind in diesem herrlichen, wichtigen Abschnitt. Jesus bereitet die Apostel für das Zeugnis vor. Und in Kapitel 14, Vers 11 müsste es sein, ja, sagt Jesus Folgendes. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Das ist wichtig für uns jetzt. Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater in mir. Was sagt er damit? Wir sind beide eins, unzertrennlich. In mir ist das gleiche Leben, das in dem Vater ist. Und ich bin im Vater und der Vater in mir. Wir sind eins. Damit erklärt sich Jesus natürlich zu Gott, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber er sagt, wir sind eins. Wie kann man überprüfen, ob Jesus Christus wirklich mit dem Vater eins ist? Woher kann man sehen und wissen und glauben, dass das gleiche Leben, das der Vater ist, nämlich der Ursprung aller Dinge, Schöpfer, dass er in Christus ist. Woher? Wie kann man das sehen? Jesus sagt es, wie kann man das überprüfen? Schaut mal, Vers 11 weiter. Ich lese noch einmal, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Schaut, was ich tue. Ihr könnt nicht sehen, dass wir eins sind, aber ihr könnt sehen, was ich tue. Und daran erkennt ihr, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Liebe Geschwister, zurück zum ersten Johannesbrief. Wenn ihr aufmerksam diese Verse gelesen habt, mitgelesen habt, ich habe versucht, wirklich so wenig wie möglich zu stottern, damit ihr da nicht etwas verpasst. Aber wenn ihr einen Stift nimmt und zu Hause vielleicht nochmal nacharbeiten lest, wird etwas in diesen Versen sich immer und immer wieder wiederholen, und zwar in ihm und in uns. Ich möchte euch kurz zeigen, schaut mal Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Schaut mal, er sagt nicht, und er tut nicht die Wahrheit. Oder er sagt nicht, er macht nicht, oder er kennt nicht, oder er hat nicht die Wahrheit. Nein, in dem ist nicht die Wahrheit. Warum sagt er das so? Was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Wahrheit. Dann sagt Jesus in unserem Kontext vom Johannesbrief, ich lasse euch nicht allein, ich werde zu euch kommen, ich werde den Beistand zu euch senden. Und dann sagt er, was ist der Geist? Der Geist der Wahrheit. Ich komme, ich bin die Wahrheit. Wie wird Jesus zu den Jüngern kommen und ihnen helfen? Durch seinen Geist. Und was ist sein Geist? Es ist der Geist der Wahrheit, nicht der Lüge, nicht der Unkenntnis, der Wahrheit. Er wird euch alles in alle Erkenntnis leiten. Er wird euch alles zeigen. Er wird euch von allem überführen. Er wird euch lehren, Verständnis, Erkenntnis geben. Wenn einer sagt, ich kenne Jesus, aber lebt nicht danach, dann hat er was nicht? Die Wahrheit nicht. Wen hat er nicht? Christus, seinen Geist nicht. Das heißt, er ist nicht wiedergeboren. Er hat das Leben aus Christus nicht in sich. Denn wie der Sohn das Leben des Vaters in sich hat und dann auch in dem Vater ist und sie eins sind und man das an den Werken erkennen kann, so ist es genauso, wenn wir mit Christus eins sind. Das bekennen wir doch, oder? Das ist doch das Zeugnis der Schrift. Wir in Christus und Christus in uns. Und dann, was hat Jesus gebeten, Johannes 17? Vater, ich will, dass sie eins in uns sein, wie wir eins sind. Vater, so wie du und ich eins sind, sollen sie auch eins sein. Woran kann man erkennen, ob jemand eins ist mit ihm? Man wird das an seinen Werken erkennen. Man wird das an den guten Werken erkennen. An seinem Handeln wird man das sehen. Man kann viel reden. Wisst ihr, man kann viel reden, solange der Tag lang ist, heißt es doch, oder? Wie viel bekennen, ich glaube an Jesus? Manche sagen, ja, den Sohn Gottes. Wie viel bekennen, aber kennen ihn nicht? Inwieweit nicht? Denn wenn sie ihn wirklich kennen würden, wie man erkennen soll, würde man das in ihrem Leben sehen. Das heißt, wenn einer sagt, ich weiß, wer Jesus Christus ist und hat eine reine Kenntnis über ihn, nicht die Erkenntnis, von der die Bibel redet. Da sagt die Schrift, in ihm ist nicht die Wahrheit. Wir haben ein Christentum, das etwas über Jesus weiß, aber ihn nicht wirklich kennt. Ein Christentum, das bekennt, Jesus bekennt und zu ihm sagt, Herr, Herr, Lukas haben wir gerade gelesen, 11, Vers 46. Was nützt es, wenn ihr sagt, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Es reicht nicht einfach ein Lippenbekenntnis. Das macht keinen Menschen gläubig. Das rettet niemanden. Das beweist nichts. Man kann sagen, aber das ist kein Beweis. Wie komme ich zu einem tiefen Frieden, zu einer Heilsgewissheit, zu einer Ruhe? Nur dann, wenn ich einen Beweis habe. Und wisst ihr, was dieser Beweis ist? Dass mein Glaube für mich Kraft ist. Es bringt mich, Dinge zu tun, die Gott wohlgefällig sind. Es bringt mich dazu, die zu lieben, die ich eigentlich hassen würde. Es bringt mich dazu, Meilen zu gehen, über Meilen zu gehen, über Meilen zu gehen. Es bringt mich dazu, alles zu geben, was ich habe und es nicht wieder zurückzufordern. Normalerweise geht es mir gegen den Strich. Ich will, dass ich Gerechtigkeit bekomme. Ich will, dass mein Mantel mir zurückgegeben wird. Und ich will, dass auch all das wieder zurückgezahlt wird. Und ich will das, das ist meine, das bin ich. Und ich denke und ich wundere über mich und sage, aber warum, woher nehme ich die Kraft, die zu leben, die ich eigentlich hassen sollte? Und nicht, ja, weil ich so gerne liebe. Also jetzt habe ich mir halt echt zusammengerissen und jetzt bin ich endlich ein guter Christ, weil es steht geschrieben, ich soll, also mache ich's. Nein. Ich staune darüber, dass ich etwas tue, wozu ich nicht in der Lage bin. Und wisst ihr was? Das ist der Beweis, ich bin ein Kind Gottes. Denn ich bin es. Was hat Jesus gesagt? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Woran erkennt man, ob man in Christus ist und Christus in uns? Er bringt viel Frucht. Das ist ein Erkennungszeichen. Dieses Einssein, wenn ihr diesen Abschnitt durchlest und ich lese Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Wer dem Gehorsam, dem Jesus gegenüber gehorsam ist, dann sagt Johannes, in dem ist die Liebe Gottes vollendet, das heißt, sie ist zu ihrer Erfüllung gekommen. Die ist zu ihrem Ziel gekommen. Dann wohnt ja die Liebe Gottes in ihm. Wenn ich die Menschen liebe, die ich eigentlich hassen würde, dann kann ja nur sein, die Liebe Gottes ist in mir. Weil ich würde nicht lieben. Daran erkennt man, dann bin ich ja ein Kind Gottes. Dann bin ich ja ein Kind Jesu. Dann wohnt ja der Geist in mir. Ich möchte noch mit euch eine Kleinigkeit anschauen. Und dann nehmen wir das Abendmahl. Inwieweit also ist der Gehorsam gegenüber den Worten, den Geboten Jesu, ein Erkennungszeichen unserer Echtheit? Warum? Ich möchte es euch anhand des Alten Testaments kurz aufzeigen und bitte mit mir ins zweite Buch Mose zu gehen, und zwar Kapitel 19. Lasst mich euch etwas zeigen. Geht mit mir bitte ins 19. Kapitel im zweiten Buch Mose. Gott hat sein Volk aus Israel aus Ägypten herausgeführt und brachte sie an den Berg. Mit welchem Ziel? Uns wird gesagt, damit sie ihm dienen. Können wir uns soweit erinnern? Mose bringt Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste einen Berg dienen. So, das ist, sie sollen mir dienen. Jetzt bringt Gott sie an den Berg und dann lese ich euch ab Vers 5, Kapitel 19, ab Vers 5. Sie sind bei dem Berg, Gott spricht zu Mose und durch Mose zu seinem Volk und sagt, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also Gott sagt, ich will euch, damit ihr in dieser Welt mein Priestervolk seid. Eine herrliche Verheißung. Wie? Indem ihr willig seid und alles tut, was ich euch sage. Und dann bekommen sie das Gesetz, oder? In Form der 10 Gebote. Wie reagiert das Volk darauf? Sagt das, nö, voll blöd. Sagt das Volk, oh, 10 Gebote mag ich nicht, finde ich schlecht. Schaut mal die Reaktion, Vers 7. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles, was der Herr gesagt hat, ist gut. Wollen wir tun. Ist nicht schlecht, oder? Wo liegt das Problem? Sie wollten es tun. Das heißt, an ihrem Inneren, in ihrem Herzen, sie hörten das Gesetz, sie hörten das Gebot Gottes. Und was war ihre Reaktion? Ja, das wollen wir tun. Haben sie es getan? Warum denn nicht? Das Wollen war doch vorhanden. Was war nicht vorhanden? Das Vollbringen. Liebe Geschwister, ohne jetzt ein Fass aufzumachen und einen Exkurs hier anzubieten, das ist Römer 7. Gott legt seinem Volk das Gesetz vor und das Volk hat am inneren Herzen ein Wohlgefallen am Gesetz. Sie sagen, wir wollen es tun. Nur hat das Volk ein Problem. Das Wollen ist in mir vorhanden, aber das vollbringe ich nicht. Denn was ich nicht will, das tue ich. Was ich tue, das will ich nicht. Das ist mein Dilemma. Von wem spricht er? Von seinem Volk? Warum war so ein Kampf in ihnen? Warum konnten sie das Gesetz Gottes nicht halten? Schlag mit mir und springt mit mir ins 5. Buch Mose. Da sind wir bei der Zusammenfassung. Mose erklärt, wo das Problem lag. 5. Mose, Kapitel 29. Ich hoffe, ich komme gleich drauf und ihr versteht, um was es geht. 29. Ich lese ab Vers 1. Und Mose rief das ganze Volk und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan und dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene große Zeichen und Wunder. Sie sind diese Zeit durch die Wüste durchgegangen. Haben sie gesehen, was Gott getan hat? Sie haben erlebt die Wunder, die haben erlebt die Zeichen, oder? Sie haben gegessen vom Manna, sie haben gegessen von den Wachteln, sie haben getrunken aus dem Wasser, aus dem Felsen, sie haben gesehen, wie die Feinde begruben wurden im Meer. Das war doch gewaltig, oder? Ist es ein Grund, an ihn zu glauben? Ist das gut, sind das gute Beweise? Eigentlich schon. Warum haben sie aber permanent gemurrt? Warum haben sie permanent gezweifelt, wir kommen nicht in das Land? Warum hatten sie keine Heilsgewissheit? Warum glaubten sie nicht, dass Gott da versprochen hat, ich führe euch heraus aus Ägypten, ich befreie euch von der Macht des Teufels, wofür Pharao stand? Warum glaubt ihr mir nicht, dass ich euch ins verheißene Land bringe? Warum sagt ihr permanent, nein, wir werden hier sterben, nein, wir werden hier sterben? Warum zweifelten sie im Unglauben? Was fehlte ihnen? Schaut mit mir Vers 3, was fehlt ihnen? Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Was hatten sie nicht? Warum waren sie ungläubig? Nur nebenbei, wenn sie ungläubig waren, waren sie gläubig? Kann man Gott in Unglauben gefallen? Sind die Kinder, die Ungläubige, sind das Kinder Gottes? Nee, oder? Aber wie kann das, schaut mal. Das Volk Israel als Gesamtheit, sie haben zwar gesagt, wir wollen alles tun, das Gesetz finden wir gut. Und waren sie Kinder Gottes? Nein. Was fehlte ihnen? Ein Herz, das lebendig ist. Was fehlte ihnen? Augen, die nicht nur Manna und das alles vor den Augen sehen, sondern Manna, die ein des Herzens, geistliche Augen, geistliche Ohren. Sie konnten Gott nicht so sehen, wie er wirklich ist. Wisst ihr, was sie nicht sehen konnten? Christus. Sie konnten Gottes Liebe nicht sehen in seinem Sohn Jesus Christus. Denn hätten sie es gesehen, hätten sie nicht gezweifelt, dass er sie zu retten vermag. Sie hatten das nicht. Also verspricht Gott, geht mit dem Kapitel 30 sehr schnell. Alfred, es ist wirklich so, die Einleitung brauchst du nicht machen, gell? Kapitel 30. Schaut mal, was Mose dann sagt, was passieren wird. Ich lese ab Kapitel 30, Vers 6 nur vor. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du dem Herrn, deinem Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und du am Leben bleibst. Was verspricht Gott? Was wird er tun? Er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Wo müssen wir sofort schnell blättern? Hesekiel 36. Wie oft habe ich euch da schon hingeführt? Ich glaube, ich kann es nicht zählen. Hesekiel 36. Also sagt Gott, ich gebe euch mein Gebot und ihr wollt es halten, aber ihr haltet es nicht. Und Mose sagt, ich sage euch warum. Euch fehlt neues Herz. Was ist dieses neues Herz? Was meint Herz beschneiden? Was braucht das Volk unbedingt, um Gottes Gebote halten zu können? Hesekiel 36, ich lese euch ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Was hatte das Volk nicht? Was verspricht, was wird Gott machen? Er sagt, ich werde euch an meinen Geist geben und dieser Geist Gottes wird in euch etwas bewirken. Was? Gehorsam. Ich hoffe, ihr versteht, wenn er sagt, dass ihr in meinen Ordnungen und meinen Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut, dann sagt er nicht, ich werde euch machen, dass ihr mein Gesetz haltet. Ich habe euch versucht, letztes Mal zu sagen, dass es Gottes Willen ist, dass Gebote, Satzungen nicht automatisch die 10 Gebote sind, sondern von welchen Geboten ist die Rede. Wenn der Geist kommt, wenn der Geist in den Menschen Wohnung nehmen wird, wenn er ihnen ein neues Herz machen wird und wenn er in ihnen etwas bewirken wird, nach welchen Rechtsbestimmungen und Ordnungen wird diese Menschen leben? Was sagt Jesus? In meinen Ordnungen. Wer zu mir Herr, Herr sagt und nicht das tut, was ich sage, ist nicht meiner. Wozu kam der Geist? Wozu kam der? Er kam, um in den Menschen das zu tun, was der Mensch nicht tun kann. Vom Verstand sagt er, ich will es tun. Aber in sich hat er kein Leben, um es zu tun. Er kann es nicht halten. Er braucht das Leben Gottes. Oder? Liebe Geschwister, ich hoffe, das ist euch klar. Wenn ihr mal guten Tag habt, dann lag es nicht an euch. Wenn ihr mal der Sünde widerstanden habt, dann habt ihr euch nicht zusammengegriffen, aber heute nicht. Wenn Frucht der Liebe in eurem Leben zu finden war, dann war es nicht euer Bemühen. Dann war es der Geist Gottes in euch. Aber dann seid ihr seine Kinder. Dann seid ihr seine Kinder. Es ist der Geist Gottes in uns. Wisst ihr, was der neue Bund ist? Und damit schließe ich Jeremia 31. Was Hesekiel hier sagt, das ist das, was wir in Jeremia haben. Jeremia 31. Ich hoffe gleich, dass ihr versteht, was ihr prüfen müsst. Jeremia 31. Und zwar ab Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Wenn du jetzt hier schon aussteigst und sagst, dann gilt es mir nicht, weil ich gehöre ja nicht zum Haus Israel und gehöre nicht zum Juda, dann bitte ich dich, nach Hause zu gehen und Hebräer Kapitel 8 und 10 zu lesen und dann wirst du sehen, dass diese Verse der Hebräerbrief schreibt, auf die Gemeinde anwendet. Mal nur so viel, das ist erstmal, dabei belasse ich es. Es gilt uns, wisst ihr warum? Weil wir in diesen Weinstock hineingepropft worden sind. Wir haben Anteil an diesen Bündnissen, wir haben Anteil an diesen Verständnissen. In Christus haben wir gehört dieser Bund genauso uns wie den Juden. Schaut mal Vers 32. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten führte. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Schaut mal, Gott sagt, ich mache nicht nochmal den gleichen Bund. Warum nicht? Weil in diesem Bund gibt es keine Kraft. Sie würden zwar sagen, das wollen wir tun, aber sie werden es nicht halten können. Wenn Gott nochmal so einen Bund schließt, dann werden sie auf jeden Fall diesen Bund noch einmal brechen. Er sagt, ich mache nicht mal das Gleiche. Wir reden von einem neuen Bund, von einem anderen Bund. Es ist was Neues, nicht das Gleiche 2.0. Versuchen wir es noch einmal. Schaut mal, was ist der neue Bund? So gut. Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das heißt, wenn ich wissen will, was Gott von mir will, wo muss ich hingehen? Wo kriege ich den Willen Gottes gehört, gelesen, verstanden? Wo muss ich ihn suchen? Auf steinernen Tafeln? Im Herzen. Aber du sagst, aber mein Herz ist doch so böse. Das will sündigen, das will Ehe brechen, das will stehlen. Das will. Dann brauchst du ja ein neues. Darum brauchst du ein neues Herz. Wie kriegt man ein neues Herz? Lesen wir. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten und einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Der Herr wird, der Neubund heißt, ich gebe ihnen ein neues Herz. Wie? Wir haben Hesekiel gelesen, wir bekommen seinen Geist. Was macht dieser Geist in unserem Herzen? Er verwandelt unser Herz, er reinigt unser Herz von all der Sünde und verwandelt es in das Denken Gottes, damit wir das tun, was Gott gefällig ist. Lasst euer Sinn ändern. Und was kommt dabei raus? Was ist Gott? Gott ist Liebe. Was glaubt ihr, wie zeigt sich das Leben Gottes in unserem Leben? Hass? Nee. Liebe Geschwister, ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar folgendes. Und dann wird, Vers 34, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen vom Kleinsten bis zum Größten. Jetzt kommen einige Ausleger und Prediger und sagen, aha, das ist noch Zukunft, weil wir brauchen ja noch Lehrer und Prediger, gell? Also, das ist nicht für uns, weil wir, ich predige ja gerade. Von was ist hier die Rede? Dann wird nicht einer den Nächsten sagen, erkenne den Herrn. Um welche Erkenntnis geht es denn hier? Eine Erkenntnis, die nur der Geist Gottes geben kann. Hier geht es nicht um ein Verstehen. Ah, Gott ist ein Gott, der Schöpfer ist. Nur einer hat die Welt geschaffen und er hat uns die Tora gegeben. Nein, woran erkennen wir, dass ihn wirklich erkannt haben? Um diese Erkenntnis geht. Das kann kein Mensch machen. Keiner kann diese Erkenntnis einem geben. Es kann nur der Geist in einem wirken. Deswegen sagt er, der neue Bund wird sein. Ich durch meinen Geist werde ihnen ein neues Herz geben. Und dann werden sie mich erkennen, wie ich wirklich bin. Das heißt, sie werden mich lieben. Wir werden eins werden. Ich kann zu meinem Bruder und wie oft sagen, bitte erkenne Gott, bitte erkenne Jesus. Was passiert? Wenn nicht der Geist offenbart und diese Erkenntnis sind, passiert nichts. Und was verheißt der neue Bund? Ich werde es machen. Nicht wir machen, dass Menschen Jesus erkennen. Ich werde es machen. Woher wissen wir aber, dass diese Menschen, übrigens ob groß oder klein, spielt keine Rolle. Woher wissen wir, dass sie Jesus wirklich erkannt haben und nicht nur einfach von Kind auf etwas gelernt haben? Schau ihr Leben an. Schau die Frucht an. Ist etwas von der Liebe Gottes in ihren Herzen zu sehen. Wen liebt Jesus, wen liebt der Vater so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in die Welt sandte? Wen? Die seinen Kinder, oder? Liebt dich. Er liebt uns, oder? Das ist seine Liebe. Woher wissen wir, dass er in uns wohnt, wenn er seinen Geist in uns Wohnung nimmt? Und seine Liebe in unser Herz ausgießt. Woran erkennt man ein Kind Gottes? Wenn er die liebt, die Gott liebt. Das ist ein ziemlich einfacher Test. Wenn er die liebt, die Gott liebt. Wenn er nicht die liebt, die Gott liebt, dann ist nicht der Geist Gottes in ihm. Welches Gebot hat uns Jesus gegeben? Liebt einander. Und daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist nicht kompliziert, oder? Oh, liebe Geschwister, wenn ihr sagt, oh, da muss ich lieben, oh, aber ich kann ihn nicht, ich muss lieben. Und ihr gleich euch anstrengt zu lieben. Ihr könnt nur versagen. Wer muss in euch lieben? Jesus durch seinen Geist. Was müsst ihr tun? Sagen, hier ist eine Hülle. Hier ist eine leere Hülle. Jesus, liebe durch mich. Ich kann nicht lieben. Liebe du. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wir wollen dann in der nächsten Predigt die anderen Fragen auch noch durcharbeiten und uns genauer die anschauen. Aber ich möchte euch wirklich einladen, dieses Abendmahl jetzt als ein Prüfungsmahl zu nehmen. Und wenn ihr sagt, in meinem Leben ist keine Liebe, ich kann nicht lieben, dann bitte ich euch, an dem Mahl nicht teilzunehmen. Lasst es euch vorübergehen. An was wollt ihr euch gedenken? Was wollt ihr in Anspruch nehmen? Für welche Liebe wollt ihr danken? Wenn die Liebe nicht in euer Herzen ausgegossen, dann gibt es keinen Grund. Aber wenn ihr sagt, aber ich liebe Jesus, aber ich habe nicht diese Gefühle. Was ist die Liebe? Wo zeigt sich die Liebe? Im Gehorsam. Wenn du das tust, was Jesus will, dann liebst du ihn. Dann lade ich dich ein. Wenn du sagst, ich liebe und ich will das tun, was Jesus mir sagt, aber da gibt es einen Bruder, da gibt es eine Schwester, da habe ich über den gelästert, da habe ich schlecht geredet, da habe ich schlecht gehandelt. Ich bitte dich, nimm das Brot, nimm den Kelch, bitte um Jesus um Verzeihung und danke für die Erlösung. Und dann geh zu Bruder, geh zu der Schwester und sag's, es tut mir leid. Danke, dass Jesus für uns gestorben ist. Damit wir nicht etwas bekennen, was wir nicht leben. Wenn wir das tun, nehmen wir das Abendmahl nicht würdig. Ich hoffe, der Geist Gottes wird jeden Einzelnen im Herzen leiten, anleiten, führen und ihn in die Würdigkeit hineinnehmen. Alfred, ich darf dich bitten.